Teil 7 von
Die freudlose Gasse von Hugo Bettauer.
Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden.
11. Kapitel. Herr Löhner. Im Wiener Herold erschien ein Artikel, der Aufsehen erregte. Er behandelte den Mord in der Melchiorgasse und berichtete über eine neue Spur. Es hieß in ihm, Monate sind verstrichen und noch immer ist der Mörder der unglücklichen Frau Lia Leid nicht entdeckt. Selten noch ist ein Fall vom polizeitechnischen Standpunkt so schwierig gewesen wie dieser. In der Hinterlassenschaft der schönen Frau wurde nichts gefunden, was über den Täter Aufschluss hätte geben können. Er war ihr Liebhaber, das ist sicher, aber keiner von den Männern, die zum Bekanntenkreis der Frau Leid gehörten, kommt in Betracht. Nur zwei Personen haben den Mörder gesehen, die Zimmervermieterin, Frau Merkel und der Lehrling eines Schusters. Die Frau Merkel weiß nur, dass der Mann groß ist, einen Spitzbart und Kneifer trug. Seine Gesichtszüge hat sie nie gesehen, da er bei beiden Unterredungen im Dunkel stand. Der Lehrling hat ihn kommen und gehen gesehen, mit und ohne Bart und Kneifer. Aber auch er kann das Gesicht nicht beschreiben, sagt, er würde ihn kaum erkennen, wenn man ihn ihm gegenüberstellt. Die Arbeit der Polizei wird dadurch außerordentlich erschwert, da es sich wahrscheinlich um einen intelligenten Mann der sogenannten guten Gesellschaft handelt und nicht um einen berufsmäßigen Verbrecher. Diese haben ihre Schlupfwinkel und Stammlokale, die auch die Polizei kennt. Außerdem beeilen sie sich fast immer mit dem Verkauf der Beute und verraten sich dadurch. Der Mörder aus der Melchiorgasse aber hat sicher keine Spießgesellen, keine Verbrecherkneipen und wird es mit dem Verkauf der Juwelen nicht eilig gehabt haben. Umso anerkennenswerter und interessanter ist es, dass die unter der Leitung des bewährten Hofrates Schmitz stehende Wiener Sicherheitspolizei doch eine Spur gefunden hat, die hoffentlich recht bald zur Verhaftung des Mörders führen wird. Im Interesse der Sache dürfen wir heute noch nichts Näheres sagen, nur so viel sei verraten, dass die Spuren der Polizei ostwärts führen. In Bukarest sind derzeit Wiener Polizeibeamte an der Arbeit und es ist ein edles Wild, das gejagt wird. Erfolgt die Verhaftung, dann wird es in der besten Gesellschaft der rumänischen Hauptstadt eine gewaltige Sensation geben. Dieser Artikel war von Otto Demel geschrieben und enthielt nicht ein wahres Wort. Nach reiflicher Überlegung mit Horak war er entworfen worden, um den Mörder sicher zu machen, ihn in dem Glauben zu wiegen, dass die Polizei eine falsche Fährte verfolge und die Möglichkeit, ihn, den wirklichen Mörder, zu entdecken, gleich null sei. Otto Demel hatte einmal in einem vielbeachteten Feuilleton auseinandergesetzt, wie die kleinsten, an sich geringfügigsten Geschehnisse oft das Schicksal eines Menschen, ja sogar eines ganzen Volkes verändern und bestimmen können. Die Wahrheit dieser Feststellung sollte er jetzt am eigenen Leibe erfahren. Als er an dem Tage, an dem sein Artikel über den Mörder der Frau Lia Leid erschienen war, nach Hause kam, wurde ihm eine unangenehme Überraschung bereitet. Demel bewohnte seit vielen Jahren zwei möblierte Zimmer bei einer alten Dame auf der Wieden. Und nun bat ihn diese Frau mit aufgehobenen Händen und fast weinend, er möge auf die Wohltat des Mieterschutzgesetzes verzichten und freiwillig ausziehen. Ihr Schwiegersohn, der mit ihrer Tochter in der Tschechoslowakei wohne, könne eine glänzende Stellung in Wien antreten. Vergebens habe sie sich um eine Wohnung für das Ehepaar umgesehen. Und so bleibe ihr denn nichts übrig, als seine zwei Zimmer zu beanspruchen. Der Journalist war über diese Mitteilung konsterniert, aber zu einsichtsvoll, um die Berechtigung der Bitte nicht anzuerkennen. Unmutig, im vollen Bewusstsein, wie schwierig es für ihn sein würde, ein neues Quartier zu finden, erklärte er sich bereit auszuziehen, sobald er halbwegs Geeignetes für sich gefunden haben würde. Am nächsten Tag schon erschien im Herold eine Annonce, durch die er mindestens ein gut möbliertes, peinlich sauberes Zimmer mit Badebenutzung suchte. 10 Briefe liefen als Antworten ein. 6 von Wohnungsbüros, die ihre Dienste gegen entsprechende Vorauszahlung anboten, und 3 von alleinstehenden Damen in mittleren Jahren, die zwar kein Badezimmer hatten, dafür aber nicht abgeneigt wären, einen Zimmerherrn mit innigem Anschluss an sich zu beglücken. Ein einziges Offert schien ernsthaft zu sein und berührte Demel durch Schrift und Stil sympathisch. Es enthielt die Aufforderung, ein großes, gut möbliertes Zimmer, das bisher das Wohnzimmer der Familie gewesen war, zu besichtigen. Die Adresse allerdings versetzte den Journalisten in helles Erstaunen. Sie lautete Melchiorgasse 58, dritter Stock, Tür 8. Pfui Teufel, murmelte Demel vor sich hin. Ausgerechnet diese abscheuliche, trostlose Gasse und noch dazu in unmittelbarer Nähe des Hauses, in dem die Frau meines armen Freundes ermordet wurde. Aber dann erinnerte er sich, dass das Haus direkt gegenüber dem Mordhaus einen recht guten, soliden Eindruck auf ihn gemacht hatte. Vielleicht war dies die Nummer 58, und außerdem blieb ihm keine Wahl, so suchte er denn die angegebene Adresse auf. Als er an der Tür der Wohnung Nummer 8 den Namen Alois von Rumford, kaiserlich-königlicher Regierungsrat, las, war er im Bilde. Leute, die einst gute Tage gesehen und sich nun unter dem Druck der Verhältnisse entschließen müssen, ein Zimmer zu vermieten. Tatsächlich war dieser Entschluss unter dem äußersten Zwang entstanden. Grete konnte trotz aller Anstrengungen keine Stellung finden. Sie beantwortete alle in Betracht kommenden Stellenangebote, aber auf jede solche freie Stelle kamen 100 Bewerberinnen. Der Prokurist eines Konfektionshauses wollte sie engagieren, aber, wie er ganz ungeniert heraussagte, unter der Bedingung, dass Grete sein Verhältnis werde. Als sie ihrer Entrüstung Ausdruck gab, erklärte er achselzuckend, ob er oder ein anderer sei doch schließlich gleichgültig. Da Grete anderer Ansicht war, musste sie auf diese Stellung verzichten. Frau Greifer ließ einige Tage nichts von sich hören. Dann lud sie das Mädchen zum Tee ein, um es mit Herrn Löhner bekannt zu machen. Grete kämpfte schwer mit sich, bevor sie sich entschloss, der Einladung Folge zu leisten. Schließlich besiegte die Not, die täglich größer wurde, und auch weibliche Neugierde ihre Bedenken. Sie zog ihr neues Kleid an und ging zu Frau Greifer, die sie mit den Worten empfing: »Nur net dumm sein, Freilen Grete. Er ist schon da, und ich hab ihn ganz wild auf sie gemacht. Seien's gescheit, dann ist ihr Glück besiegelt. Sie schwimmen im Geld und können mir auch das meinige zurückgeben.« Dann führte sie Grete Rumford in ein seltsam möbliertes Zimmer. Es wurde ganz von einem ungeheuer großen Divan mit vielen Kissen beherrscht, über dem die Leder mit dem Schwan hing. Auf einem kleinen Tischchen lagen Mappen, in denen Herr Löhner eben mit hochrotem Kopf blätterte. Der große Tisch in der Mitte war weiß gedeckt. Es fehlte nicht an Kuchen und verschiedenen Likörflaschen. Frau Greifer nahm die Vorstellung vor und ließ dann Grete mit Herrn Löhner allein. Dieser, groß, robust, Stirnacken und verschwommene kleine Schweinsäuglein im runden Gesicht, mochte ungefähr 45 Jahre alt sein. Er streckte Grete seine mächtige, schwarzbehaarte Hand mit vielen Diamantringen entgegen und lachte dröhnend. »Also, Frau Greifer hat mir nicht zu viel von Ihnen erzählt. Bildschön sind Sie, bildschön und fein wie eine Prinzessin. Werden uns schon gut vertragen, was? An mir soll es nicht fehlen. Ich bin gutmütig, folgsam wie ein braver Knabe und dabei nobel. Geld spielt keine Rolle bei mir, aber sagen Sie, Fräulein Grete, ist es wahr, dass Sie noch Jungfrau sind? Frau Greifer behauptet es, aber ich kann es nicht recht glauben, wenn man so schön ist wie Sie, ist man nicht mehr Jungfrau, was?« Grete zitterte am ganzen Körper und hätte am liebsten die Flucht ergriffen. Dieser klotzige Riese mit den breiten, wulstigen Lippen jagte ihr Furcht ein, und seine Frage ließ ihr das Blut in die Wangen schießen. Aber vielleicht war er sonst nicht so arg, und er hatte ja betont, dass Geld bei ihm keine Rolle spiele. »Nicht dumm sein«, summte es ihr im Schädel, und im Bruchteil einer Sekunde kam ihr ihre schreckliche Lage zum Bewusstsein. Musste sie daran denken, dass es heute zum Abendessen nichts als einen Viertelleib Brot geben werde, und sie der Frau Greifer Geld, viel Geld schulde, und der Zinstag vor der Tür stand, und Else heute nicht mehr in die Schule gegangen war, weil ihr einziges Kleid, das sich nicht mehr verlängern ließ, kaum bis zu den Knien reichte, was ihr einen Verweis durch die Lehrerin eingetragen hatte. Grete nahm sich zusammen und stammelte: »Herr Löhner, ich bitte, nicht zu vergessen, dass Sie eine Dame vor sich haben. Ich müsste sonst auf Ihre Gesellschaft verzichten.« Löhner schien über diese Antwort hoch erfreut zu sein. Er rieb sich vergnügt die Hände, lud Grete ein, sich zu setzen, bediente sie mit Kaffee und Kuchen und sagte heiser vor Aufregung, »Das ist schön, dass Sie so streng sind, das liebe ich. Genieren Sie sich nur nicht. Wenn ich wieder unartig werde, so schimpfen Sie mich aus wie einen Buben und drohen Sie mir mit Ohrfeigen. Ich werde dann ganz folgsam sein.« Grete hatte in der Unerfahrenheit ihrer kaum 17 Jahre keine Ahnung, worauf Herr Löhner hinaus wollte, fand aber seine Worte so drollig, dass sie laut auflachte. Während der Jause benahm sich Löhner ganz gesittet, fragte sie nach ihren Familienverhältnissen aus, ließ sich versichern, dass sie weder verlobt sei noch einen Freund habe, und schien direkt gerührt zu sein, als er in Grete ein Mädchen vor sich sah, das beinahe maturiert hätte. Grete wurde munter und froh. Dieser Herr Löhner schien ja recht gutmütig zu sein und reich, sehr reich. Frau Greifer hatte ihr ja gesagt, dass sie sich auf nichts einlassen müsse. Gut, sie würde versuchen, ihn recht verliebt in sich zu machen, und er würde ihr dann sicher helfen, ohne etwas von ihr zu verlangen. Auf seine höfliche Bitte nahm nach der Jause Grete neben ihm auf dem Divan Platz. Vorher hatte er eine der Mappen von dem kleinen Tisch genommen, und nun rückte er dicht neben das Mädchen, begann schwer zu atmen, schlug die Mappe auf und hielt das erste der Bilder Grete hin. Das Mädchen war starr vor Entsetzen. Ähnliche Scheußlichkeit hatte es noch nie gesehen. Nackte Weiber, die auf einen nackten Mann mit Peitschen losschlugen. Details von einer Gemeinheit, dass ihr fast übel wurde. Sie schlug das Bild zur Seite und wollte aufspringen. Aber Löhner hielt sie mit eisernem Griff fest, presste seine wulstigen Lippen auf ihre Wange, ihren Hals, stammelte keuchend wirre Worte, die Grete in ihrer wahren Bedeutung gar nicht verstand. Sie hörte nur, dass dieser Riese von ihr geschlagen werden wollte und dass er ihr ein Vermögen versprach, wenn sie sich auf seinen Rücken stellen, ihn prügeln, mit Worten und Taten beleidigen würde. »Seien Sie nicht dumm«, schrie er. »Was ich verlange, tut Ihnen nicht weh, und es soll Ihr Schaden nicht sein.« Und dann, »Süße Jungfrau, herrliche Königin, setze deinen Fuß auf meinen Nacken.« Mit schwerer Mühe konnte sich Grete von ihm losreißen, eilte aus dem Zimmer zu Frau Greifer. »Der Mann ist verrückt, Frau Greifer. Wie können Sie mir zumuten, mit ihm allein zu bleiben?« Die Krallen kamen wieder zum Vorschein. »Tun's Ihnen nur nix an, Freil Grete. Wenn man ein armes Mädel ist, darf man nicht so heikel sein.« Dann, als sie sah, wie Grete fassungslos zu schluchzen begann, lenkte sie ein. »Ich werde halt dem Herrn Löhner sagen, dass er nicht der Richtige für Sie ist. Es gibt ja Herren genug, die froh sein werden, ihre Bekanntschaft zu machen. Gehen's jetzt ruhig nach Haus, ich werd's schon verständigen, wenn ich wen hab.« Und Grete trocknete ihre Tränen, ging nach Hause, hatte kaum mehr das Gefühl, auf Sumpfboden zu gehen, sondern wartete in ihrer Not auf den Richtigen. Da es so nicht weitergehen konnte, entschloss sie sich nun endlich doch, den oft gehegten und immer wieder verworfenen Vorsatz auszuführen, das hübsche, behagliche Wohnzimmer zu vermieten, so dass Mutter, Großvater und Schwester nur noch die beiden Schlafzimmer blieben. Otto Demel war angenehm überrascht, als er Grete gegenüberstand. Ihre noch kindhafte Schönheit wirkte rührend auf ihn. Er konnte den Blick von diesem feinen Gesicht mit den großen, kornblumenblauen Augen nicht abwenden, bis er sah, dass das Mädchen errötete. Das große, mit altmodischen Möbeln aus der Biedermeierzeit ausgestattete Zimmer gefiel ihm sehr gut. Grete versicherte auf seine Frage eifrig, dass ein schönes, reines Bett hereingestellt werden würde, und fügte lächelnd hinzu, »Ich kann ja mit meiner kleinen Schwester sehr gut in einem Bett schlafen.« Demel lehnte ab, erklärte, sich lieber selbst einen Schlafdivan besorgen zu wollen, da er es vorziehe, wenigstens tagsüber die Illusion eines Wohnzimmers zu haben. Als er nach dem Preis des Zimmers mit Frühstück fragte, wurde Grete verlegen, zögerte mit der Antwort, bis sie schließlich eine für diese Zeit lächerlich niedrige Summe nannte. Demel schüttelte den Kopf. »Auf diese Art werden Sie es nicht weit bringen, mein Fräulein. Genau das Doppelte ist jetzt der übliche Preis für ein halbwegs anständiges Zimmer, und dieses hier ist nicht halb, sondern ganz und gar anständig. Da ich nicht die Absicht habe, mir die Unerfahrenheit von Frauen zunutze zu machen, werde ich den doppelten Preis zahlen. Ich werde schon morgen oder übermorgen einziehen.« Grete ging an das Fenster und sah dem neuen Zimmerherrn nach. Wie freundlich, offen und munter dieser Herr Otto Demel gewesen war und wie gütig von ihm, freiwillig mehr zu bezahlen, als sie verlangt hatte. Was er wohl sein mochte, nun, das würde sie ja aus dem Meldezettel erfahren. Fröhlich vor sich hinträllernd begab sich Grete in das Nebenzimmer, in dem die übrigen Familienmitglieder gespannt harrten. Aber nur die kleine Else freute sich mit ihr. »Fesch ist er. Ich hab ihn durch das Schlüsselloch beguckt. Dir gefällt er auch, gell? Hast ganz rote Wangen bekommen. Glaubst du, dass er für den ganzen Monat vorauszahlen wird? Du, dann muss ich ein Kleid kriegen.« Großpapa tobte mit gewaltigen Worten und erklärte den Mann, der ihn seines Wohnzimmers beraube, an dem Tag, an dem die Monarchie wiederhergestellt sein würde, hinauswerfen zu wollen, und Mama weinte bitterlich. »Nun sind wir ganz gewöhnliche Proletarier geworden, tagsüber in Zimmern mit Betten leben müssen. Ach Gott, wenn uns mein armer Mann lieber mit sich genommen hätte!« Die kurze Freude war von Grete gewichen. Das Leben schien ihr wieder grauenvoll und unerträglich zu sein. Mit Schrecken fiel ihr ein, dass für das Mittagessen noch nichts besorgt war und etliche 100 Kronen ihr ganzes Vermögen ausmachten. Verzweifelt sah sie sich um. Da, dieser schöne, aus dem 17. Jahrhundert stammende Bronzeleuchter würde nun von ihr zum Trödler getragen und für ein Spottgeld verschleudert werden müssen. Die Wohnungsglocke läutete. Else lief hinaus und auf dem Fuß folgte ihr, ein wenig verlegen, Otto Demel, der nun die ganze Familie vor sich versammelt sah. »Ich hatte ganz vergessen, die übliche Angabe zu leisten. Am besten, ich zahle gleich den Zins für den Monat voraus, und außerdem möchte ich noch etwas bemerken. Es wäre mir peinlich, wenn die Herrschaften sich nunmehr räumlich allzu sehr einschränken müssten. Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich erst um etwa 10 Uhr vormittags aufstehe, dann fortgehe, die Zeit von 2 bis längstens 4 Uhr nachmittags in meinem Zimmer verbringe, um erst spät nachts wieder nach Hause zu kommen. Mein Zimmer steht Ihnen also von 4 Uhr an bis weit nach Mitternacht zur Verfügung.« Grete begleitete Demel, der ihrer Mutter die Hand küsste, hinaus. Länger, als es der gesellschaftlichen Gepflogenheit entspricht, hielt er ihre Hand in der seinen, drückte sie kräftig und sagte, während er ihr voll in das glühende Gesicht sah, »Ich hoffe, wir werden gute Freunde werden.« 12. Kapitel Zurück in die freudlose Gasse. Die Melchior-Gasse hatte wieder ihre Aufregung. Alle die schlumpigen, abgehemmten Weiber, die vormittags mit den halbleeren, zerrissenen Einkaufstaschen sich zu endlosen Disputen vor den Haustoren zu versammeln pflegen, raunten es einander zu. »Die Marie von den Lechners ist nach Haus gekommen.« Schauderhafte Details wurden von dem Zustand erzählt, in dem sie aus dem allgemeinen Krankenhaus abgeliefert worden sei. »Ganz herunterkommen ist das Madel. Zähn seien ihr ausgefallen, ausschauen tut's wie eine Leich. Nicht an Kreuzer Geld und keine Kleider, da wird ja die Lechner schöne Freud haben. Morphinistin soll's geworden sein, recht geschieht ihr. 3 Jahr Dülje, und dann das Spital, so muss es den an Ludern gehen, die an nix denken als an die Mannsbilder. Ach, was reden's, garn Blödsinn, umanannt. Pech hat's halt gehabt, das arme Madel. Schön und jung war's, und aus deren Gassen hat's heraus wollen. Das ist doch ka Sünd net.« Während sich so die Volksmeinung in verschiedenen Tonarten ausließ, lag Marie Lechner, die 3 Jahre lang als die schöne Mary in den Wiener Nachtlokalen eine Rolle gespielt hatte, im 4. Stock des erbärmlichen Proletarierhauses Nummer 54, in der dunklen, an die Küche stoßenden Kammer auf einem zerfetzten Strohsack, allein, verlassen, fiebernd, nach einem Trunk lechzend, den ihr niemand geben konnte. Mutterschicksal des Wiener Mädels aus der Tiefe, das das Glück oder Unglück hat, schön zu sein. Der Vater, einst ein braver, fleißiger Arbeiter, jetzt schwer invalide, einbeinig, einarmig, zerbrochener Kiefer, die eine Augenhöhle leer. Torso eines Menschen, im Schützengraben, in der Gefangenschaft, im Lazarett zum Halbtier geworden, das als letzte Lebensfreude den Alkohol hat und das bisschen Geld, das ihm der Staat geben kann, bis zum letzten Heller in Fusel umsetzt. Die Mutter mit ihren knapp 42 Jahren, ein altes Weib, das frühmorgens aus dem Haus geht, um bei fremden Leuten zu waschen, spätabends auf ihren Strohsack kriecht, in der Nacht von dem heimkehrenden Trunkenbold geweckt wird, ihm, da er sich nicht allein entkleiden kann, behilflich sein muss, froh ist, wenn er ihr in einer Anwandlung von Zärtlichkeit die Schnapsflasche reicht, noch froher, wenn er nicht mit der Faust des einen Armes, der ihm geblieben ist, auf ihren wehen, dürren Körper einprügelt. In Kriegsnot und Elend war ihnen das einzige Kind, die Marie, lieblich aufgewachsen, groß, schlank, wohlgebaut, ein roter, sinnlicher Mund, der zum Küssen lockt, kastanienbraune Haare in überreicher Fülle, lebhafte graue Augen, die von Temperament sprühten, und dabei behutsam den Burschen und Männern aus ihrer Umgebung aus dem Wege gehend, nicht wie ihre Altersgenossinnen, die unter Haustoren in den verlassenen Möbelwagen, die in großen Höfen stehen, im Gebüsch der Gärten sich dem Erstbesten ausliefern, mit 12 Jahren schon in alle Geheimnisse der Liebe eingeweiht sind, bis auch ihre Stunde schlug. Nach dem Krieg lernte die 17-Jährige, die mit Hilfe eines entfernten Onkels vom Lande, dem es gut ging, eine Handelsschule besucht und eben eine Stellung in einem Büro angetreten hatte, einen eleganten Herrn kennen, dem sie willig ihre Unberührtheit schenkte, und später eine gefällige Frau, die ihr die Wege wies, die Wege in die Champagnerlokale, Bars und Nachtcafés. Vor 3 Jahren verschwand Marie aus der Kammer ihrer Mutter, tauchte als die schöne Mary in der Lebewelt auf, man sah sie im Auto, beim Rennen, in den Logen der Varietés, nicht weit von der Melchorgasse 54, und von diesem Haus, doch durch Welten getrennt, hatte sie ihre Wohnung, und mehr als 100-mal erzählte ihre Mutter neidvoll und doch mit Zärtlichkeit im Unterton, »Der Marie geht's fein, sie geht mit die nobelsten Herren und trinkt mehr Champagner als unser Einsmalzkaffee. Sehen tue ich sie ja nie, aber die Leute erzählen mir von ihr.« Und nun war sie wieder in der Melchorgasse bei der Mutter und spuckte Blut auf den Fetzen, der ein Kissen bildete, und hatte entzündete Augen und Geschwüre am Körper. Was eigentlich mit Mary, die jetzt wieder Marie hieß, geschehen war, wusste Frau Lechner nicht. Das Mädchen war aus dem Frauenspital nach Hause gebracht worden, hatte wieder aufgelacht und mit der heiseren Stimme der Unglücklichen, denen Amor das Blut vergiftet, geflüstert, »Sie lasst mich nicht los, die Melchorgassen! Sie hat mich wieder, die verfluchte Gassen! Mutter, schreib auf das Holzkreuzel am Grab! Geboren, zur Dirne geworden und krepiert in der Melchorgassen!« Angesichts dieses Häuflein Elends war sogar dem Invaliden der Rausch verflogen. Er hatte nicht geschimpft und reingeschlagen, sondern die Hand seiner Frau gepackt und stumm gelauscht, wie die Marie im Traum aufschrie und unzusammenhängende Worte stammelte. Am anderen Tag hatte die Melchorgasse eine noch kräftigere Sensation. Als Frau Lechner abends vom Waschen nach Hause kam, traf sie vor dem Haus Nummer 56 die Frau Greifer, die, den fetten Leib in einen Pelzmantel gehüllt, eben ein Autotaxi besteigen wollte. Mit einem gellenden Wutschrei stürzte die Wäscherin auf sie los und schrie, dass man es in allen umliegenden Häusern hören konnte. »Koberin, Verfluchte! Sie tragen an Pelz und waren im Automobil, und mein armes Madel verfault bei lebendigem Leib auf'm Strohsack. Ins Zuchthaus gehören's. Die Zutreiberin, die was unsere Kinder verkauft, anzeigen werde ich sie bei der Polizei. Sie Luder, sie!« Der Taxichauffeur verhinderte die Lechner, der Frau Greifer in die Haare zu fahren, und die Wäscherin kroch, von johlenden Kindern verfolgt, ihrer Behausung zu, um der Mary, die jetzt Marie hieß, aber von der Mutter schon wieder Maritscherl genannt wurde, eine Suppe mit einem Ei zu kochen. Die Knochen für die Suppe hatte sie von der Köchin des Hauses, in dem sie gewaschen, geschenkt bekommen, das Ei aber sozusagen gestohlen. Der liebe Gott, der angeblich alles sieht, hat sicher zu diesem Diebstahl freundlich gelächelt. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, an dem nicht gewaschen wird, erschienen aller früh Fräulein Henriette, die Direktrice des Schneidersalons der Frau Greifer, bei der Lechner, schauderte bei dem Anblick der Kranken, bekreuzte sich und redete dann heftig auf die Mutter ein. Die Unterredung endete damit, dass Frau Lechner 10 Scheine zu je 50.000 Kronen erhielt, die sie sofort tief in den Strohsack ihres Bettes vergrub, damit der Gatte, der eben seinen Rausch ausschlief, sie nicht finde. Und dann, dass Fräulein Henriette zur Tür begleitete und ihr einen Handkuss für die Frau Greifer auftrug. Arme Leute dürfen sich den Luxus des Ehr- und Rachegefühls nicht leisten. Auch das ist nur für die Reichen.
Ende von Teil 7. Gelesen von crowwings.com.